Oh, hi Leute, herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Und heute habe ich auch wieder einen besonderen Gast, den Udo Treiber. Ja, Udo, stell dich doch einmal gerne vor. Was machst du und was ist so dein Background?
Ja, mein Name ist Udo Treiber, bin 26 Jahre alt, habe sehr lange Fußball gespielt, bis 42 aktiv. Und habe aber schon sehr früh als Trainer angefangen. Bevor ich zum Fußball kam, hat mich die Mama zum Turnen hingebracht. Obwohl ich schon immer auf der Straße gekickt habe, eigentlich immer jeder davon geträumt, Fußballprofi zu werden. Ohne überhaupt zu wissen, was hängt damit alles zusammen, wie ist der Werdegang. Und hatte dann auch das Glück, im Seniorenbereich gleich im ersten Jahr einen ehemaligen Bundesliga-Profi als Trainer zu haben. Mit 27 dann nochmal den Sprung zu den 05ern gewagt. War dann bei den 05ern Amateuren angekommen. Auch wenn ich immer einer der Kleinsten war, ich glaube, das größte Plus, was ich hatte, war mein unbändiger Wille.
Du hast aber tatsächlich auch gegen Okocha, JJ Okocha gespielt.
Die Berührungspunkte mit Jürgen Klopp zum Beispiel, als ich bei den 05ern war. Und jetzt war ich ein halbes Jahr Hessenliga-Trainer von den Frauen. Und das macht sehr viel Spaß. Frauen sind sehr intensiv bei den Trainingseinheiten dabei. Das ist eine ganz andere Qualität dann in dem Sinn.
Ja, Udo, stell dich doch einmal gerne vor, was machst du und was ist so dein Background?
Ja, hallo Nogger, erstmal frohes neues Jahr 2024, viel Gesundheit wünsche ich dir und auch den ganzen Zuhörern. Ja, mein Name ist Udo Schreiber, bin 56 Jahre alt. Bin verheiratet, habe eine wundertolle Frau, die mich begleitet in meinen Jahrzehnten begeisterten Hobby nachzugehen, Fußball. Habe drei tolle Töchter im Alter von 17 und 24 Jahren. Arbeite bei einem weltweit großen Kesselhersteller im Verkauf und habe sehr lange Fußball gespielt, bis 42 aktiv und habe aber schon sehr früh als Trainer angefangen und habe noch weitere Hobbys. Die was aber immer saisonbedingt sind, wie Fasnacht oder so.
Okay, ja. Sehr schön, dass du dabei bist, Udo. Und ja, wir gehen jetzt ja auch gleich nochmal später dann auf die einzelnen, sag ich mal, Stationen ein oder deine Erfahrungen, die du so während der Jahre und aktuell gemacht hast. Deswegen starte ich auch schon gleich direkt mit der ersten Frage. Du hast ja gesagt, du hast als Spieler warst du ja selber schon aktiv und aber auch als Trainer bist du ja nach wie vor aktiv. Hattest du auch, sag ich mal so, vom Anfang an den Wunsch, Fußballprofi zu werden? Oder hast du dich schon eher dann gesagt, ich sehe mich eher als Trainer, sag ich mal, und spiele gar nicht jetzt so lange Fußball?
Ja, also ich meine, bevor ich zum Fußball kam, hat mich die Mama zum Turnen hingebracht, obwohl ich schon immer auf der Straße gekickt habe und bin dann mit 7, 8 Jahren dann in den Fußballbereich gewechselt. Ich glaube, da hat jeder in der Zeit, als ich in den Fußball eingestiegen bin, das war in den 70er Jahren, eigentlich immer jeder davon geträumt, Fußballprofi zu werden, ohne überhaupt zu wissen, was hängt damit alles zusammen, wie ist der Werdegang. Trainer habe ich in der ersten Zeit gar nicht immer so gedacht. Als ich dann in den aktiven Bereich gewechselt bin, aus der Jugend in den Seniorenbereich, dann habe ich aber auch sehr schnell als Trainer angefangen, so mit 19 Jahren im Jugendbereich bei meinem Heimatverein, weil ich eigentlich schon immer Lust und Spaß hatte, mit jungen Leuten zu arbeiten, zu trainieren. Das Feedback der Gesichter, des fröhlichen Lachens oder die Entwicklung, das hat mir bis jetzt immer Spaß gemacht. Und irgendwann war dann das soweit, dass ich dann auch mal Seniorentrainer war. Also Trainer war eigentlich nur mal so aus Gag und Laune, um Kinder zu begeistern, Fußball zu spielen, hat bis dato angehalten, jetzt aber halt im aktiven Bereich.
Ja, okay. Ja, sehr schön. Also hast du auf jeden Fall früh angefangen. Früher als Julian Nagelsmann, will ich jetzt einfach mal behaupten. Wer weiß, ich hatte auch mal die eine oder andere Station in der Jugend gehabt. Ja, du hast ja gesagt, genau, du bist dann zu den Senioren irgendwann auch als Spieler gewechselt. Die Jugend, gibt es aus der Jugend noch etwas, was du da, sag ich mal, so als Besonderes nochmal erwähnen würdest? Oder würdest du erst sagen, im Seniorenbereich wurde es dann ein bisschen ernster, spannender oder ging es mehr in diesen professionellen Bereich über?
Ja gut, du hast ja zu der damaligen Zeit, in den 70ern und Anfang 80er Jahre, wo ich die Jugend durchlaufen habe, Da war das mit den vielen Klassen ja noch nicht so gewesen und auch mit den vielen Klassen im Jugendbereich. Da waren ja das maximal zwei der drei Ligen, die du da spielen konntest. Du hattest dann sehr oft auch entweder Papas als Trainer oder die mal vielleicht früher selber mal Fußball gespielt haben. Die hattest du als Trainer gehabt, so richtige, sag ich mal, qualifizierte Trainer, wie es heutzutage ist. Da musstest du dann Glück haben, wenn du dann mal auch in den Jahrgang geraten bist, dass du dann so einen Trainer bekommen hast. Das ist mir dann glücklicherweise, glaube ich, in dem Zeitraum in der A-Jugendbereich in die Hände gefallen, weil ich da mich am meisten entwickelt habe, weil ich da einen Trainer hatte, der dann auch fachliche Ahnung hatte und mich auch gefördert hat. Und deswegen war dann der Übergang in den Seniorenbereich einfacher und hatte dann auch das Glück, im Seniorenbereich gleich im ersten Jahr einen ehemaligen Bundesliga-Profi als Trainer zu haben in der untersten Klasse, wo wir damals gespielt haben, da lernst du dann enorm viel.
Ja, klar, das macht auf jeden Fall was aus. Ich hatte das auch teilweise, ne, wo dann irgendein Vater denn einen noch trainiert hatte. Da lernt man natürlich trotzdem irgendwelche Basics, aber sobald man irgendwie, sag ich mal, mehr will, dann kommt man irgendwie dann wahrscheinlich auch an die Grenzen. Aber kann man ja auch keinem insofern übel nehmen, weil der oder diejenige hat das ja dann auch irgendwo immer freiwillig gemacht, ne? Ja, du bist ja dann damals von Hochheim nach Mainz 05 zu den Amateuren gewechselt. Ne? Das habe ich mir so notiert und auch noch so eine Erinnerung gehabt. Und
Korrekt.
das war ja ein Sprung, sag mal, von der Liga. Ich weiß jetzt nicht den Ligenunterschied, wie das damals gewesen ist. Das war ja schon ein deutlicher Sprung, würde ich jetzt fast behaupten. Oder wie hast du das empfunden und wie hast du diesen Sprung gemeistert? Und war das dann auch so dieser Start, wo du zuerst mal gesagt hast, okay, jetzt habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt noch mehr als nur, sag ich mal, in einem normalen Verein spielen? Oder was waren so deine Be Beweggründe dafür, ja?
Erstmal muss ich sagen, ich bin, glaube ich, damals gab es ja nicht so viele Klassen wie heutzutage. Zu meiner Zeit im aktiven Bereich gab es ja noch keine dritte Liga, da gab es noch keine Regionalliga, da gab es nur erste, zweite, Hessenliga, Landesliga und dann kam schon die Bezirksoberliga. Da habe ich dann gespielt über 10 Jahre insgesamt gesehen, mit der Unterbrechung, wo ich dann nach Mainz 05 gewechselt bin. Aber mit 27 dann nochmal den Sprung zu den 05ern gewagt, weil ich da ganz gut unterwegs war, Fitnessbereich und fußballerisch vieles dazugelernt habe, war dann bei den 05ern Amateuren angekommen und habe aber allerdings in dem halben Jahr, wo ich bei den 05ern war eine geile Zeit. Man hat vieles gesehen und vieles kennengelernt und hat mal auch eine ganz andere zur damaligen Zeit Professionalität gesehen zu deinem Heimat-Amateurverein eigentlich und musste mich dann im November, Dezember entscheiden, weil es beruflich halt auch eine neue Entwicklung gab bei mir. Du bist ja damals bei den Amateuren arbeiten gegangen und nach der Arbeit und das jeden Tag zu den Amateuren ins Training, am Wochenende dann gespielt. Wenn du dann die Möglichkeit hattest, auch mal mit den Aktiven dann bei Testspielen unter der Woche dann zu spielen, dann warst du auch da dabei. Und das ist natürlich eine enorme Zeitaufwand. Und ich musste dann in mich entscheiden, was willst du? Gehst du weiter deinen beruflichen Weg oder machst du einen Schritt zurück und machst das, was du immer kannst, nur dreimal trainieren und am Wochenende spielen und nicht jeden Tag, weil das ja doch eine enorme Zeitaufwand war. Und habe mich dann da nach einem halben Jahr entschieden, wieder zurückzugehen und mich für den beruflichen Weg, meine Zielsetzung, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, 27, selbst wenn du den Sprung schaffst, bist du vielleicht 28, 29. Dann hast du vielleicht noch 1, 2 Jahre, wo du vielleicht auf hohem Niveau spielen hättest können. Was ist danach? Im Endeffekt, im Nachhinein muss man sagen, bin ich viel zu spät gewechselt. Aber wie gesagt, es war halt eine super Zeit und die Entscheidung musste gefällt werden und dann habe ich mich für den beruflichen Weg entschieden.
Ja, okay. Ne, ich meine, das ist ja auch dann legitim. Viele machen sich darüber vielleicht gar keine Gedanken, ne, und stehen dann vor vollendeten Tatsachen. Von daher war das sicherlich dann sehr gut von dir durchdacht. Und nicht jeder hat das Glück, dann wie ein Miro Klose dann irgendwie noch mit 26 da irgendwie noch durchzustarten, ne? Von daher hast du da wahrscheinlich so die sichere Variante gewählt. Was, wie gesagt, auch die Karriere nach der Karriere ist ja auch immer ziemlich wichtig. Und wenn man das, ja, wenn man, sage ich mal, die Wahl hat und weiß, okay, vielleicht wird es auch eigentlich gar nichts oder ich habe keine Garantie, dann ist das mit Sicherheit doch relativ, ja, schlau, das so auch so zu lösen. Ja, okay, du hast, ich glaube, Verteidiger, hat, oder in der Verteidigung gespielt oder eher im Mittelfeld? Das habe ich jetzt nicht mehr so ganz in Erinnerung gehabt.
Also angefangen in der Zeit, als ich aus der Jugend rausgekommen bin, hat man ja noch klassisch gespielt mit einem Libero, mit einem Vorstopper und zwei Außenverteidiger. Da habe ich in der Außenverteidigerposition gespielt, weil meine Stärke war die Schnelligkeit, das Laufen, das Zweikampfverhalten. Und bin dann aber so nach 4, 5 Jahren, so Mitte 20, umfunktioniert worden im defensiven Mittelfeld, um unseren technischen Spielmacher den Rücken frei zu halten. Ich hatte dann die ganz klare Anweisung, Ball erobern, dem Spielmacher den Ball zu geben und ihm den Rücken frei zu halten.
Okay,
Also in der
okay.
Hinsicht habe ich schon immer defensiv schon gespielt, aber hatte immer mega Drang auch nach vorne und das konnte ich halt durch meine läuferische Fitness jedes Mal auch mitmachen, ja.
Und hattest du da irgendwie Schwierigkeiten aufgrund körperlicher Unterschiede, dich da irgendwie durchzusetzen, oder hast du das durch deine läuferische Stärke einfach wettgemacht?
Ah, ja, klar, die läuferische Stärke ist natürlich eine super Basis dafür und vor allen Dingen auch meine Schnelligkeit war immer enorm wichtig, weil ich doch vieles ohne Grätschen machen musste. Ich habe viele wieder eingeholt, aber auch wenn ich immer einer der Kleinsten war, ich glaube, das größte Plus, was ich hatte, war mein unbändiger Wille. Ich wollte immer den Ball haben, das war schon immer so, schon in der Jugend, so war es auch im aktiven Bereich nachher. Ich wollte den Ball und habe den Ball so lange nachgejagt, bis ich ihn hatte. Und habe mich darüber dann so gefreut. Und vor allem, wenn dann ein guter Pass dabei rauskommt ist, oder dass man bei einem Flankenlauf dann auch ein Tor danach gefallen ist, das hat mir dann viel Freude bereitet. Andere haben dann mehr Freude, wenn sie das Tor machen.
Ja, ne, super, ja. Dann hat ja jeder auch so seine Stärken, ne? Und so ergänzt man sich dann am Ende als Team. Von daher ist das ja auch besonders wichtig. Ja, wunderbar. Also, wie gesagt, Hochheim ist ja so die Herkunft oder der Ursprung des Fußballs bei dir gewesen. Bei mir auch übrigens, für alle, die es nicht wissen. Ja, Udo war ja auch mal mein Trainer, also von daher,
Ja,
habe
das
hab ich,
auch.
ja. Und ich bin dann auch nach Mainz gewechselt. Also, wir haben da schon so ein paar Parallelen und vielleicht auch bespielt. Also da gibt es schon einige Gemeinsamkeiten mit Sicherheit. Deswegen auch jetzt ein Satz, den du vielleicht vervollständigen kannst, auch im Hinblick dahingehend, dass du ja jetzt auch aktuell in Wiesbaden Trainer bist. Ja, vervollständige einfach mal gerne diesen Satz. Hochheim, Mainz oder Wiesbaden. Hauptsache
Gesund.
gesund. Okay, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also du spielst dann auch die Gesundheit auch an, ne? Gehe ich jetzt mal von
Wenn man
aus, ne?
keine Gesundheit hat, kann man vieles nicht machen.
Ja,
Und
ja.
wenn du dich fit und gesund fühlst, kannst du vieles bewältigen. Das ist die Energie, die du dann auch vermitteln kannst oder die du auch für deinen Sport dann brauchst.
Ja, absolut, ja, stimme ich dir zu. Wenn wir ja, noch mal ein Stück weitergehen und man an die tägliche Motivation de denken, ne, wo man sagt, okay, muss ich selbst als Profi oder auch als Amateurspieler, musst du dich ja, motivieren, täglich zur Arbeit zu gehen oder motivieren, gute Leistung zu bringen und ne, immer on point zu sein. Wie motivierst du dich selbst und wie motivierst du deine Mannschaft?
Also ich bin von Haus aus eigentlich ein sehr positiver Mensch. Und ich sage immer, auch gerade bei Spielen, und das sage ich auch immer den Mannschaften, egal welcher Gegner kommt, ist er stark oder vielleicht auch Vorfeld zu stark, das Spiel muss erstmal gespielt werden. Jede kleine Aktion kann zu einer Reaktion führen, wo ein Spiel komplett kippen kann. Selbst wenn ich 50 Minuten lang nur hinten drin stehe und verteidige gegen eine überstarke Mannschaft, und macht dann ein Kontertor und machen 1-0, was man ja ab und zu auch in der Bundesliga so sieht. Also meine Motivation ist eigentlich, ich habe Spaß an diesem Spiel. Und so ist es auch oft am Arbeitsleben. Ich habe Spaß im Arbeitsleben. Und das versuche ich auch zu vermitteln. Damals im Jugendbereich über viele Jahre und auch jetzt im aktiven Bereich.
Okay, ja, sehr schöne Antwort. Und ja, das gelingt dir, glaube ich, soweit ich das jetzt beurteilen kann, doch recht gut. Ja, ich glaube, vom Tabellenstand steht ihr auch ziemlich gut da mit der aktuellen Mannschaft. Da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Wenn wir jetzt vom Training oder von der Motivation gesprochen haben. Oder ja, wie würdest du, oder hast du einen Tipp für diejenigen, die, sag ich mal, täglich trainieren, wie sie sich am besten regenerieren können? Ein Regenerationstipp?
Ja, es hat, ich sag mal, zu der Zeit, als ich gespielt habe, gab es ja nicht so die großen Möglichkeiten, dass man begleitet wurde im mentalen Bereich, im ärztlichen Bereich. Und ich muss sagen, ich habe Gott sei Dank verletzungsfrei viele, viele Jahre spielen dürfen. Zwei, drei kleinere Verletzungen mal gehabt, wo mich das mal aus dem Lot gebracht hat. Also mein Ziel war es immer wieder, auch wenn es dort gezwickt hat oder dort gezwickt hat, aber das ist vielleicht mein Naturell. Trotzdem ins Training zu gehen, trotz Schnupfen, wo man heutzutage sagt, nee, geh lieber mal nicht. Trotzdem auch erhöhte Temperatur, du bist trotzdem auf den Platz gegangen, weil du einfach aus Begeisterung, also bei mir zumindest aus Begeisterung, ich wollte kein Training verpassen, ich wollte immer spielen, ich wollte auch immer unter den ersten 11 stehen. In der heutigen Zeit ist das ja ein bisschen anders, der ist ja auch wesentlich athletischer geworden. Die Begleitung, die viele Sportler haben, auch im höheren Amateurbereich, spielend mit Ärzten, Betreuern, Masseuren, Mentaltrainer, ist schon eine ganz andere wie zu meiner Zeit. Und ich glaube auch, jeder Körper ist da ein bisschen anders der, und jeder braucht eine andere Regeneration. Für mich war es wichtig, okay, ich habe am Sonntag mich total verausgabt nach dem Spiel und dann ging es am Montag gleich weiter, eigenes Training, laufen gegangen. Das war so mein Ding, was ich gebraucht habe. Andere haben dann 48 Stunden mal gebraucht, sich zu erholen, nichts zu machen. Ich glaube, das ist, und das ist auch die Aufgabe des Trainers, auszufiltern, welcher Spieler braucht denn was und ihn dabei vielleicht zu unterstützen. Also ich glaube nicht, dass es so ein generelles Regenerations Aussage dafür gibt, aus meiner Sicht.
Okay. Ja, ne, ist ja auch, wie gesagt, Typsache, da hast du völlig recht. Ich erinnere mich auch, also so Typen wie dich, von der Einstellung her, braucht es vielleicht heute auch nochmal in der Nationalmannschaft, wer weiß, ja. Also früher habe ich auch, wenn ich zurückdenke, keinen Urlaub gemacht, damit ich die Vorbereitung nicht verpasse, zum Beispiel, ne, dass ich da von Anfang an dabei bin. Bestimmt macht das der ein oder andere auch heute noch, aber vielleicht sind diejenigen auf jeden Fall irgendwie weniger geworden, würde ich jetzt zumindest mal behaupten an der Stelle. Was kannst du jungen Talenten mit auf den Weg geben? Und was hat sich deiner Meinung nach zwischen damals und heute am Mindset der Spieler und Spielerinnen geändert? Wir hatten es ja gerade schon von Mindset, von daher, ja.
Ja, ich denke mal, die Vergleiche von früher zu heute ist, da komme ich wieder zurück auf die Athletik, ja. Eine ganz andere Basis, wie du vorbereitet wirst mit Ernährung und Laktattesten und so weiter und so fort. Im Amateurbereich sowieso nicht denkbar. Es sei denn, du bist in einem Verein, der da sehr viel Wert drauf legt und die Möglichkeiten dazu hat. Aber das gibt es ganz selten im Amateurbereich, aber gerade im Profibereich, ich sag mal so, ab Regionalliga, da gibt es dann ja schon die Möglichkeit, wo die Ärzte dich begleiten, wo sie sagen, hier, du musst das und das essen und das und das weniger machen und vielleicht nicht rauchen, vielleicht kein Alkohol und was es all für Möglichkeiten gibt, weniger süß oder überhaupt kein süß essen. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, das muss jeder ein bisschen für sich auch abwägen. Auch da komme ich wieder zurück. Jeder hat einen anderen Körper. Nicht jeder Körper ist gleich. Der eine braucht halt mehr Training, der andere braucht halt mehr taktisches Verständnis und da muss man den Weg schon irgendwo in einer gewissen Weise so einen Zwischenweg finden. Und ich kann nur sagen, wichtig ist für mich immer, und das habe ich auch immer allen meinen Jugendspielern gesagt, die so ein bisschen immer geliebäugelt haben, in der höheren Mannschaft zu spielen, den Verein zu wechseln. Ich sage immer, bleibt auf dem Boden, bleibt bei euch, schaut, was bringt euch das, wenn ihr wechselt? Seid ihr wirklich so viel gut und so viel besser, dass ihr auch in der anderen Mannschaft die Möglichkeit habt zu spielen oder seid ihr nur ein Ergänzungsspieler? Das sind alles so Dinge, wo ich dann schon auch früher in der Jugend vermittelt habe oder vermitteln wollte. Ob es angekommen ist, weiß ich nicht. Ich meine, den einen oder andere, wenn du den heute sprichst, er sagt, er hast schon vieles uns mitgegeben. Aber das sind so Dinge, das sind die Grundsätze meiner Meinung nach. Wenn du bei dir bleibst, deinen Weg verfolgst und du dich immer wieder reflektierst, ist der Weg jetzt der richtige oder ist er nicht der richtige? Ja, ich meine, jeder träumt ja und auch Eltern träumen ja, dass ihre Söhne Fußballprofis werden. Aber das ist so ein steiniger und langjähriger Weg. Und trotz Leistungszentren, die es heute gibt, du musst dann schon auf vieles verzichten, will man das. Und ein ganz großer Faktor ist halt die Gesundheit. Wenn du irgendwo körperlich labil bist und du immer wieder Probleme hast mit der Gesundheit, dann kannst du noch so viel dich immer wieder rankämpfen, immer wieder rankämpfen und dann kriegst du immer wieder Nackenschläge. Und dadurch sind auch schon sehr viele Karrieren, die man vielleicht in der Jugend so eine Zeit hatte, vielleicht auch schon gescheitert. Und ich glaube, je höherklassiger du spielst, umso höher ist der Druck, auch vor allen Dingen der mentale Druck. Das ist auch nicht jedem gewachsen. Man sieht es ja auch im Bundesliga-Bereich oder im bezahlten Fußball, dass es auch da viele Leute gibt, die Burnouts haben oder Depressionen und so weiter. Also das, die Mechanerie, die im Profifußball ist, die ist schon enorm. Und wenn du da nicht geerdeter einsteigst und mit ein bisschen Ellenbogen, die wirst du auch brauchen und ein bisschen Glück, dass dich jemand fördert, unabhängig, ob es jetzt ein Manager ist oder nicht, sondern ein Trainer ist wichtig, der dich fördern kann. Nur dann kannst du, wenn du die ganzen Faktoren alle zusammentreffen, auch aus meiner Sicht erfolgreich sein und vielleicht bezahlten Fußball zu spielen.
Ja, stimme ich dir zu allen Punkten zu. Also hast du schön formuliert. Also, ich meine, selbst wenn man dann, sag ich mal, den Step schafft und es ist man trotzdem irgendwie nur zwei, schafft es dann noch am Ende doch nur 2 von 10 oder so, ne? Also es ist, man hat nicht sofort eine Garantie, auch wenn man wirklich, sag ich mal, talentiert ist oder es auch schon hoch geschafft hat. Also viele, wie ich schon gesprochen habe, die in der Jugend sehr hoch gespielt haben, auch die es aber dann leider doch nicht geschafft haben, sich dann bis ganz oben durchzusetzen. Also das sind natürlich die Gefahren. Und deswegen sollte man das einfach vielleicht noch im Hinterkopf behalten. Und ein Traum ist schön, dass man den hat, ne? Aber es ist nicht garantiert, dass man das schafft. Und dann kommt vielleicht dann noch das Verletzungspech dann auch noch hinzu und. Also ganz, ganz viele Faktoren müssen, glaube ich, stimmen, damit man wirklich den Sprung schafft, Profi zu werden. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Gibt es etwas, was du dir für den Fußball wünschst?
Ja, ich wünsche mir vor allen Dingen, wenn ich mir so diese Überfrachtung des Fußballs ansehe, dass du fast jeden Tag Fußball gucken kannst. Du hast nicht mehr so als Zuschauer die Anspannung, wie wir sie früher in den 70er hatten, wo du sagst, okay, Samstag 18 Uhr Sportschau oder Pokal der Landesmeister, immer mittwochs abends um 22:40 Uhr Zusammenfassungen auf ARD und so weiter. Das ist ja alles so ein bisschen weg und dieses, was uns früher auch so ein bisschen, denke ich, in der Nation stark gemacht hat, dieser unbändige Wille. Wir waren früher nicht unbedingt technisch die stärksten Mannschaften auf der Welt, auch als Bundesliga-Mannschaften. Aber du hast halt diese Basics, dieses Kämpfen, diesen unbändigen Wille bis zum Ende zu glauben und daran zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen durch die kommerziellen Dinge, was ich ja auch irgendwo verstehe. Es geht um viel Geld im Fußball. Hauptsächlich auch im Fußball. Und da glaube ich, dass halt auch sehr früh sehr viel Geld fließen in junge Spiele, wo man investiert, wo man hofft, dass sie mal in Fußstapfen von Toni Kroos, Lionel Messi und wie die alle heißen, treten. Da wird viel investiert. Viel Investitionen bringen nachher dann doch nicht, weil eben Verletzungspech, ein Luftloch da ist. Es mit der Mannschaft nicht mehr klappt oder mit dem Trainer. Also das sind ja viele Faktoren und ich wünsche mir einfach ein bisschen Basics wieder mehr, dass du da auch als Zuschauer im Fernsehen oder auch im Stadion siehst, okay, die Jungs da unten zerreißen sich und machen alles für diejenigen, die ins Stadion gehen, die ihr Geld dort lassen, die sie anfeuern und das erwarte ich einfach von jeder Mannschaft, von jedem Spieler. Egal, ob er reinkommt in der 80. Minute, egal, ob er von Anfang an spielt, ob er im Tor steht, Tore schießt oder der andere verteidigt. Gut, das ist auch so mehr mein Charakter, weil ich sage immer, ich will ehrliche Arbeit abgeben. Und dieses Gespür vorm Fernseher hast du oftmals nicht mehr, weil es einfach nur um Geld geht. Und klar, ich kann das verstehen, die jungen Leute, die verdienen viel Geld schon in jungen Jahren, wenn sie im Profikader sind oder wenn sie im erweiterten Kader sind, haben Verträge, wo unser eins vielleicht 4 Jahre lang arbeiten muss, um das Jahresgehalt von einem Fußballspieler zu kommen. Und wenn man dann clever ist und das gut anlegt und du es schaffst, 4, 5 Jahre auf dem Niveau verletzungsfrei immer ein bisschen mehr zu verdienen, ist okay, weil danach ist es schwer, wieder im normalen Berufsleben einzutauchen. Aber trotzdem sollten wir immer ein bisschen die Basis im Auge behalten. Warum spielen wir Fußball? Und warum sind die Leute im Stadion? Und das vermisse ich ein bisschen.
Ja, klar, also Reizüberflutung auf jeden Fall durch alle möglichen Medien, die es heutzutage gibt, stimme ich dir zu. Natürlich kann man auch mal hinterfragen, ja, bringt jeder seine Leistung wie oder kann er überhaupt seine Rolle wertschätzen und die Rolle, die er eigentlich auch hat, sage ich mal, den Jugendlichen gegenüber als Vorbild zu fungieren, ne? Also könnte man natürlich auch in dem Fall dann auch nochmal hinterfragen. Davon, ja, kann ich dir zustimmen, würde ich mir tatsächlich auch mehr wünschen, ohne jetzt, sag ich mal, irgendwelche Namen zu nennen, die da jetzt, sag ich mal, ich glaube, bewusst macht das, glaube ich, niemand, sondern ich glaube, das ist auch so eine Entwicklung, die vielleicht einfach stattgefunden hat.
Ja, vor allem, wenn man sieht, dass die ja, sag ich mal, tagtäglich nicht nur trainieren, die haben ja schon, wenn du siehst, wie viele Spiele die mittlerweile ja auch absolvieren müssen, auch wenn die Kader jeweils sehr groß sind bei den Profivereinen, aber die haben schon enormes Pensum. Es ist nicht so wie im Amateurbereich, wo du alle Sonntag dann spielst und du dann schon die Woche über heiß bist und sagst, hoffentlich spiele ich am Sonntag mit der und der kann alles geben. Die müssen sich ja alle 3 Tage dann, wenn sie noch Champions League oder Europamäßig spielen. Also ich glaube, das ist auch ein großer Faktor und das meine ich auch mit Überreizung. Der Körper wird viel früher an seine Grenze gesetzt und dann kannst du nicht mehr immer Vollgas geben. Das kann ich auch verstehen.
Ja, klar.
Aber trotzdem, für denjenigen, der halt vom Fernseher ist, der erwartet oder im Stadion, der erwartet ja schon. Ob es jetzt Nationalmannschaft ist, die sich für Deutschland zerreißen oder ob ich jetzt für meine Region mich zerreiße.
Ja, Stichwort Resilienz, ne? Auch ein wichtiges Thema, klar, Überlastung, dann auch die richtigen Pausen, sage ich mal, zu finden als Trainer oder der Spieler erkennt selbst durch Selbstreflexion, das sind natürlich auch alles. Ja, wichtige Punkte. Wir machen auch nochmal einen Schritt zurück zu der Zeit, wo du ja auch bei Hochheim gespielt hast. Und da gab es auch in meiner Erinnerung noch ein besonderes Spiel. Da hat nämlich Eintracht Frankfurt gegen Hochheim gespielt, weil die den gleichen Trikotsponsor hatten, wenn ich mich recht erinnere. Das Trikot habe ich jetzt auch noch an, ja, von 1995. Ja. Ich war damals Balljunge, muss man sich mal vorstellen. Und ja, habe da auch ein Foto gemacht und du hast aber tatsächlich auch gegen JJ Okocha gespielt, Rudi Bommer, Karl-Heinz Körbel, die Legenden der Eintracht, ja. Gegen die hast du gespielt und da würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ja, nicht jeder kommt ja in den Genuss gegen die Legenden der Eintracht von damals. Damals waren sie ja dann noch junge Spieler oder jüngere Spieler, ja, gespielt zu haben. Wie hat sich das, sag ich mal, für dich angefühlt? Und denkst du da heute noch an diese Zeit zurück, oder? Ja.
Ja, sag mal, solche Spiele vergisst du ja nicht. Wenn du gegen Fußballer spielst, die du im Fernsehen siehst, ja, und dann darfst du mal als Amateur gegen die spielen. Ich meine, wir hatten vor diesem Spiel von Eintracht Frankfurt auch Union Berlin damals, nicht Union, Blau-Weiß Berlin, sorry. Die waren damals auch unerwartet ein Jahr in der Bundesliga mit Karl-Heinz Riedler als Topstürmer. Die waren auch einmal in Hochheim und haben gegen uns gespielt. Und der Karl-Heinz Riedle war vielleicht 5, 6 Zentimeter größer wie ich. Aber der Typ, der hat eine Sprunggewalt gehabt beim Kopfballspiel. Das war schon sensationell. Ich meine, da im Spiel merkst du dann schon, was doch das für Wellen sind im Amateurbereich, auch wenn du in der fünfthöchsten Klasse gespielt hast zur damaligen Zeit. Und Eintracht Frankfurt haben wir sogar zweimal gespielt gegeneinander, weil wir, wie du schon sagtest, den gleichen Sponsor hat es. Tetra Pak ist ja ein Unternehmen, was in Hochheim ansässig ist. Und dann haben wir schon geflaxt, die interne Meisterschaft von Tetra Pak spielt jetzt heute gegeneinander. Und es macht natürlich mega Spaß zu sehen, wie solche Fußballer zur damaligen Zeit schon mit 1, 2 Kontakten eine Geschwindigkeit in die Räume den Ball gespielt haben. Oder wenn ein Okocha natürlich mal sein Kabinettstützchen ausgepackt hat und hatte mal drei, vier Übersetzer gemacht, den Ball hin über die Ferse über dich geschoben hat, da war natürlich draußen Riesenstimmung. Das sind schon klassisch Fußballer gewesen. Und sind sie heute mit Sicherheit auch noch, wenn sie für Traditionsmannschaften oder sonst was spielen. Was natürlich hängen bleibt, ist klar, die Menschenmasse, die dann dazugeguckt haben. Du läufst dann normalerweise sonntags vor 100, 150 auf und da waren es dann auf einmal 2000 oder 3000 Leute, die dann zugeguckt haben. Das ist dann schon ein Erlebnis, wirst du auch nicht vergessen. Ja, und das war schon natürlich Highlights, klar.
Ja, glaube ich, ja. Also, ja, für mich genauso ein Highlight, nur als Zuschauer. Also von daher kann ich das auch sehr nachempfinden. War das dann auch schon so dein Highlight in deiner fußballerischen Laufbahn oder gab es da noch andere?
Ja, was heißt Highlights? Ich meine, das ist eine schöne Sache gewesen, klar. Highlights gibt es meiner Meinung nach viele. Ob das jetzt ein Bundesligist ist, gegen den du spielst in der Vorbereitung oder wegen irgendeinem Jubiläum, oder ob es ein Highlight ist, wenn du siehst, dass vielleicht ein Spieler von dir einen super Weg einschlägt in der Profibereich, oder ich habe ja in den 80er Jahren schon eine Mädchenmannschaft trainiert, da ist eine Torfrau, die hat es bis zur Hessenauswahl geschafft. Das kleine Städtchen Hochheim hat eine Hessen-Auswahlspielerin gehabt im Tor. Das sind ja auch Highlights, die du mitnimmst. Also es gab sehr, sehr viele Highlights. Und für mich war immer wichtig der soziale Aspekt. Und wenn man die Leute heutzutage auf der Straße trifft oder wenn man sich auf irgendeine Festivität trifft und man sich dann respektvoll und mit Liebe sich begegnet und sagt, ach, das war eine geile Zeit und das hat Spaß gemacht. Das sind für mich eigentlich mehr so noch die Highlights als wie auf dem fußballischen Rasenmeisterschaft. Klar, ist immer geil, wenn du das machst. Es gibt auch Niederschläge, wenn du absteigst. Ja, das gehört aber zum Fußball dazu. Also, du musst ja irgendwelche Ambitionen haben, damit du auch die Spiele ernst annimmst, die du ja im Punktspielbereich machst. Aber es gibt auch schöne Turniere, wo du Spaß hattest oder Trainingslagerfahrten, Mallorca-Fahrten mit der Mannschaft. Also es gibt sehr, sehr viele Highlights und ich durfte oder hatte auch das Glück, viele Highlights zu erleben. Das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen, weil wenn ich da jetzt überall reinfalle, was ich alles erlebt habe, das glaube ich, wäre dann zu lang.
Ja, nee, ja, kann ich nachvollziehen. Mit Sicherheit hat man auch verschiedene Highlights, die man jetzt nicht nur als den reinen Erfolg sehen muss, dass man jetzt die Meisterschaft gewonnen hat, sondern auch ja, jemanden weiterentwickeln konnte und, ne? Also, oder eine schöne Zeit auf Mallorca auf der Abschlussfahrt hatte, ja, kann ich auch nachempfinden. Hast du noch jemanden im Kopf, wo du sagst, das war damals mein bester Gegenspieler?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich weiß, man hat nicht gern gegen mich gespielt. Das weiß ich schon von vielen Stürmern. Die haben es immer gehasst, dass sie mir mehr nachlaufen mussten, wie ich denen. Aber es waren auch schon sehr, sehr gute Fußballer dabei. Es gibt Spielertypen, die liegen dir dann einfach nicht. Da kannst du noch so gut sein. Ich glaube, das geht in der Bundesliga genauso. Es gibt dann der Spieler, der muss immer gegen denjenigen spielen. Also ich bin immer auf einen abgestellt worden, der überragend war. Den musste ich zerstören, den musste ich niederlaufen, den musste ich niederkämpfen, ja. Alles mit fairen Mitteln. Ich glaube, es gab damals auch richtig gute Fußballer und am Ende des Tages war es immer stark, wenn es trotz hitzigen Gefechten auf dem Platz man sich dann die Hand gegeben hat, respektvoll gesagt hat, ey, was heute ein geiles Spiel gemacht, oh, gegen die hat schon jetzt keinen Bock zu spielen gehabt. Also es gab auch schon Spieler, die wussten ganz genau, wenn die nach Hochheim kommen, mussten sie gegen mich spielen. Da haben die schon einen riesen Hals gehabt. Ja. Aber genauso wusste ich aber auch, wenn der Stürmer kommt, scheiße, muss heute noch ein bisschen stärker arbeiten wie die letzte Woche vielleicht, weil der extrem gut ist. Also es gibt keinen speziellen, es gab viele, die gut, sehr gut waren, wo ich auch meine Probleme hatte, gar kein Thema. Aber das ist ja Fußball, wenn ich überragend gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht da über Jahre in Hochheim gewesen. Also, Dänisch, also es war schon, hast schon gegen namhafte Stürmer gespielt damals zur damaligen Zeit, die viele Tore geschossen haben, die auch mal höherklassig schon gespielt haben, in der Hessenliga oder sonst was. Aber man hat auch daraus gelernt.
Ja, glaube ich. Aber gerade bei dem Spiel gegen die Eintracht, gegen wen musstest du da dran? Wen musstest du da
Oh,
verteidigen? Weißt du das noch?
Also ich weiß, dass ein Okocha immer wieder auf mich zukam. Dann ein Yeboah hat ja da auch noch gespielt. Ja, Uli Stein stand im Tor. Also bist eigentlich permanent, weil die so clever gelaufen sind, die sind so clever in die Räume rein, eigentlich nie einen festen Gegenspieler gehabt. Du hast zwar im Fußball immer in der Sportschau geguckt, okay, der spielt vorne, da muss jetzt ein Innenverteidiger ran. Ich meine, dass ich gegen Yeboah nicht spielen muss, ist wohl klar. Der war fast 1,90 Meter schon, wenn nicht sogar 2 Meter, ein riesiger Körperbau, ja. Wenn ich an den nochmal ran wäre, da wäre ich ja fortgeflogen bis an die Eckfahne. Da musste dann unser Innenverteidiger dran. Also ich hatte dann mehr so die Flügelläufer da und die aus dem Mittelfeld dann kamen, die waren ja dann auch extrem schnell und ballgewandt. Also du hast permanent einen anderen Gegenspieler, du hast gegen keinen festgespielt.
Okay. Ja, gut, klar. Dann haben die das auf jeden Fall clever gemacht. Hast du mit jemandem zusammengespielt, der Profi geworden ist? Für deine Zeit.
Also ich hatte zur damaligen Zeit in der zweiten Bundesliga, war ja mal der FSV Frankfurt. Da gab es einen Spieler, der hat erst dort gespielt und ist dann nach Hochheim gewechselt. In seine Endphase seiner Karriere, weil er auch halt in Hochheim wohnt. Als der dann kam aus der zweiten Liga zu uns in die Bezirksoberliga, war das ein brillanter Techniker. Und da konntest du unheimlich viel lernen. Das Gleiche war ja, wie ich aus der Jugend war, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Hatte ich das Glück, einen ehemaligen Bundesliga-Profi als Trainer zu haben, der bei Kickers Offenbach und Hertha BSC gespielt hat, der die Knie kaputt hat und konnte es nicht mehr, hat aber in der Klasse halt, und das war noch B-Klasse zu der Zeit, als ich rausgekommen bin, dir so viele Tricks beigebracht, dass sich unheimlich schnell weiterentwickelt hat. Also in der Hinsicht hast du schon mit dem einen oder anderen Fußballprofi mal gespielt, ja, aber aus der Situation heraus, dass du mit dem aus der Jugend raus oder von dort aus in den Profibereich eigentlich weniger. Und es gab noch mal einen Spieler aus Schweden, hatten wir mal gehabt, der hat bei der IKEA gearbeitet. Der hat dort in der zweiten Liga Schweden gespielt. Das war auch ein sensationeller Fußballer. Also da hast du schon viel lernen können. Und zu der Zeit waren wir
Glaube
auch
ich,
in
ja.
der Bezirksoberliga sehr erfolgreich und haben vorne mitgespielt. Was aber auch alles mit Geld zu tun hat. Das hat auch Geld gekostet.
Ja, klar. Aber es war
Und
jetzt
er hat halt
nicht.
das Glück, dass der Kollege dann halt bei IKEA gearbeitet hat, hat gesagt, aufgrund der Zeit und der Klasse spiele ich halt mal ein Jahr damit. Ne?
Okay,
Das war dann schon ein Highlight.
ja, glaube ich. Aber Ibrahimovic war es nicht, ne? Weil der hat, glaube ich, nicht
Nee,
bei
nee,
IKEA gearbeitet, ne? Nee,
nee.
okay. Ja, lustige oder ja, schöne Anekdoten auf jeden Fall aus der damaligen Zeit. Kommen wir noch zur nächsten Frage. Hattest du einen größten Förderer oder wen hast du gefördert, der erfolgreich geworden ist?
Größter Förderer war mit Sicherheit mein A-Jugendtrainer und mein Trainer in der Bezirksoberliga, die sehr stark auf mich gesetzt haben, mich geschult haben, vom nicht nur läuferisch starken Verteidiger, sondern auch vom Fußballspielen her. Von meiner Seite habe ich viele Jugendliche gehabt, die ich gefördert habe, die dann auch den Weg zu größeren Vereinen gefunden haben. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, unter anderem damals die Torfrau U16 Hessen-Auswahlspielerin, hatte auch hier zum Beispiel im Regle Baku sein Bruder trainiert ein halbes Jahr, der ja später bei SV Darmstadt 98 gespielt hat, der jetzt, glaube ich, bei SV Zeitzheim spielt in der Verbandsliga. Den hatte ich mal ein halbes Jahr. Hatte ich den Genuss, ihn zu trainieren. Obwohl er 2 Jahre jüngere Jahrgang war, haben wir ihn dann mit hochgezogen, in den höheren Jahrgangsstufe, weil er dann da mehr gefordert wurde. Und so sind einige Spieler, Entschuldigung, die dann von uns zum Beispiel sehr oft zu den 05ern gewechselt sind in der Jugend. Unter anderem waren da zwei Spieler bei Thomas Apostel Magdeburg, die haben dann nach der Jugend auch im Amateurbereich 05er hochklassig gespielt, in der damaligen, ich weiß nicht, Südwestliga hieß es, glaube ich. Da waren schon einige dabei, denen ich einiges mit auf den Weg gegeben hat, was so natürlich einen stolz macht, ganz klar, war aber auch gleichzeitig schade, den Verlust in seiner Mannschaft zu haben, aber im Endeffekt war es eine schöne Sache, die begleiten zu dürfen. In den Zeiten oder in dem Zeitraum, wo man halt viel lernt beim Fußball.
Ja, nee, kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch ja,
Und dich
liegen hat.
natürlich auch noch geil, ist ja ganz klar.
Ja, mich auch, ne? Ja, mich hast du auch irgendwie gut gefeilt. Ich meine, ich war ja auch 12, glaube ich, als ich erst mit Fußball anfing, ne? Dann,
Du warst ein Spätanfänger, ja.
hab vorher auch Handball gespielt, ne? Ja, deswegen, aber da war ich ja auch, das war, glaube ich, C-Jugend dann, ne? Oder D-Jugend,
Ja,
weiß gar
genau,
nicht mehr,
C-Jugend ist
genau.
dazu
Ja,
uns gestoßen, ja.
und dann wusste ich ja, dass mich auch irgendwie im Sturm eingesetzt. Kann mich noch gut erinnern, ja.
Genau.
Ja. Ja, habe auf jeden Fall da was gelernt. Jetzt wäre ich auch nicht bei Mainz gelandet. Ja.
Ja, genau.
Definitiv, ja. Ja, dann kommen wir auch zur nächsten Frage. Hattest du vielleicht auch ein Idol damals oder heute noch? Ob es jetzt ein Spieler war damals oder jetzt ein Trainer, wo du sagst, das ist so irgendwie eine Art Idol, an dem orientiere ich mich oder du dich da immer selbst an dir selbst orientiert zum Beispiel?
Also als Bub, ich bin ja ein Kind der 70er, und dann hast du ja entweder damals, bist du Gladbach-Fan oder Bayern-Fan gewesen, zu meiner Zeit. Also der Spielstil der Gladbacher gefällt mir heute noch. Also ich bin Gladbach-Fan und da habe ich immer den sogenannten Terrier gemocht und so ein bisschen aufgeschaut, der ja in der Nationalmannschaft dann auch immer wie ein Terrier genannt wurde, der Barry Vogt deiner damaligen Zeit. Das hat mich schon auch ein bisschen geprägt, weil es mein ähnlicher Spielstil war. Kämpfen, feiden, festbeißen, Ball zum nächst besseren abspielen und mit der die Position rein. Und da habe ich gesagt, naja gut, so kann man da eventuell auch den Weg beschreiten. Ja. Im Endeffekt hast du das dann irgendwann verloren, dieses Idol, weil du ganz andere Sichtweise auf den Fußball hast und auch der Spielstil hat sich ja über die Jahre auch entwickelt. Trainermäßig habe ich jetzt kein großes Idol. Es gibt einige Trainer, wo ich verfolge, wo ich sage, oh, wenn man sieht, was die für einen Werdegang gemacht haben, die Berührungspunkte mit Jürgen Klopp zum Beispiel, als ich bei den 05ern war, ich durfte einmal mit ihm zusammen noch spielen, bei einem Testspiel gegen einen ägyptischen Meister im Rheinhessen. Da hat er gespielt, kam aus einer Verletzung wieder. Ich bin dann damals da eingewechselt worden als Amateur. Und wenn du dann siehst, was der für einen Werdegang gemacht hat, aus dem Spielertyp über den Trainerstand in Mainz 05, Dortmund, Liverpool, also und auch Analysen, die er bei dem Sportstudio mehr gemacht hat. Das ist schon sehr beeindruckend, ja. Aber ansonsten, dass ich jetzt so fest ein Idol habe, eigentlich gar nicht. Ich versuche da mein Ding durchzuziehen und meine Aspekte weiter zu vermitteln. Unabhängig jetzt auch vom Fußball, so viel Soziales halt auch. Und immer da zu sein, wenn irgendwelche Probleme sind.
Ja, das ist auch eine schöne Eigenschaft. Also, ich glaube, man guckt sich immer so ein bisschen was ab von allen Menschen oder allen Trainern oder Spielern, mit denen man irgendwie mal zusammen, formt man, glaube ich, dadurch seinen eigenen Stil am Ende des Tages. Ja, Jürgen Klopp auf jeden Fall herausragende Karriere. Als ich da in der Jugend bei Mainz gespielt hatte, war er noch Spieler auch tatsächlich, genau. In der Toten Liga damals, da kann ich mich auch noch dran erinnern, aber das war dann wahrscheinlich schon um einige Jahre später dann, glaube ich, ne?
Ja, glaube gar nicht mal so viel. Ich
Ne?
meine, ne, ich glaube, das war ziemlich dicht ineinander, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Ja, ich glaube irgendwie 99, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, war das,
Kann.
glaube ich, so in dem Dreh war es gewesen, ja. Ja, interessant, ja, auch schöne Anekdote auf jeden Fall. Gab es einen emotionalsten Moment in deiner fußballerischen Laufbahn und würdest du, wenn du heute nochmal zurückblickst, etwas anders machen, als du es gemacht hast? Ob es eine Entscheidung
Also
war oder.
emotionale Momente gibt es, glaube ich, mega viele, wenn du so lange im Fußballgeschäft bist, egal ob im Amateur- oder im Profibereich, ob als Spieler oder als Trainer, ist ganz egal. Viele emotionale Momente sind für mich in Erinnerung, hauptsächlich, wenn du Kinder trainierst, wie ich es auch vorhin schon mal erwähnt habe, die ein Lachen im Gesicht haben, weil es denen Spaß macht. Oder wenn du dann siehst, wie die sich entwickeln, ja, welchen Fortgang sie entwickeln, wenn du sie zum Beispiel ein Jahr oder 2 Jahre trainierst, das sind schon coole Momente und auch coole Momente sind auch emotional. Habe ich auch schon erwähnt, wenn du die jetzt nach vielen, vielen Jahren irgendwo auf der Straße, auf dem Fest triffst oder sonst irgendwas, die erkennen dich, die kommen zu dir, sie reden mit dir. voller Freude von der damaligen Zeit, egal in welcher Klasse man gespielt hat. Das sind für mich noch wertvollere Momente und Emotionen, wie jetzt eine Meisterschaft, die mit Sicherheit auch mega geil ist, ob als Trainer oder als Spieler. Aber das sind so für mich die wichtigsten Aspekte. Und ob ich jetzt was anderes da machen würde, ja, mit dem heutigen Wissen weiß ich, ich hätte früher wechseln müssen. Ja, um einfach vielleicht doch zu sagen, okay, zur damaligen Zeit, wenn du da mit 20, 21 vielleicht zu den 05er gewechselt wärst, hättest du vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen. Das weiß man aber im Nachhinein alles viel besser, das weiß man zur damaligen Zeit nicht. Und das war ja doch schon früher ein bisschen einen anderen Weg, wie man heute gehen kann. Aber ansonsten würde ich nicht vieles ändern.
Ja, nee, schön gesagt. Und ja, klar, im Nachhinein ist man irgendwie immer schlauer, aber wenn man doch sagen kann, ja, im Nachhinein will ich jetzt gar nicht so viel ändern, ist es doch umso schöner, dass man sagen kann, ja, ich habe eigentlich, soweit es geht, alles richtig gemacht. Ja, passt doch. Wenn wir dann nochmal zur nächsten Frage kommen, wie definierst du Erfolg und wie hast du eine Niederlage sportlich und privat gemeistert?
Ja, Erfolg, was definiere ich mit Erfolg? Erfolg ist für mich immer, wenn ich ein Ziel habe und dieses Ziel versuche zu erreichen. Mit allem drum und dran, was man halt braucht, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Mein Ziel war es damals, aus der Jugend rauszukommen. Man hat, glaube ich, keinen Pfifferling auf mich gesetzt, dass ich erste Mannschaft spiele. Ich habe aber früh selbstbewusst gesagt, nee, ich will das, ich werde es packen. Und ich war auch dann der Einzige, der dann das auch geschafft hat und das überlebt hat in der Mannschaft und das über dann Jahre, das ist ja schon ein Erfolg. Und das so ist mein Standing im privaten und auch im sportlichen Bereich. Und das sind also so Dinge, wo ich immer wieder, ich muss als kleiner Mensch, bin halt klein, immer kämpfen. Ja, ob in der Schule oder sonst was. Ich musste mich immer durchsetzen gegen Ältere, gegen Größere. Ich glaube, das hat mich auf dem Weg geprägt. Und ich habe dann auch vorhin schon erwähnt, unbändiger Wille. Und wenn ich dann was möchte, dann versuche ich es auch in irgendeiner Weise zu erreichen. Mit nicht unbedingt allen illegalen Mitteln, sondern mit legalen Mitteln. Und Niederlagen gehören dazu, auch zu einem Erfolg. Weil aus Niederlagen lernt man. Und ich bin jemand, der nicht gern verliert, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Kinder haben damals, als sie klein waren, auch nicht immer extra gewonnen bekommen durch mich. Die mussten mich wirklich besiegen, egal was wir gespielt haben. Also in der Hinsicht, ich verliere nicht gern. Und wenn wir verloren haben, und es waren auch mit Sicherheit Spielzeiten dabei, die waren nicht so begeistert, weil man dann gegen Abstieg gespielt hat oder ob man mal abgestiegen ist. Ich habe dann für meine Verhältnisse dann immer meistens einen Trainingsanzug angezogen und bin in die Wingert gelaufen. Da haben wir ja genug hier in Hochheim und habe mich dann damit abreagiert und neuen Energie getankt. Und dann bist du halt mal so 5 bis 8 Kilometer gelaufen und dann war die Welt schon wieder ganz anders. Ey.
Ja, auch ja, schön gesagt und von daher ja, gibt es dem Ganzen auch nichts mehr hinzuzufügen. Hast du in der Vergangenheit ein Angebot erhalten als Spieler zum Beispiel, was du heute angenommen hättest, was du aber damals abgelehnt hast?
Ja, es gab schon Angebote, aber ich bin eigentlich so ein, in dem Sinn ein sehr konservativer Mensch. Ja, wenn ich wo bin, da bleibe ich und wenn es mir da gefällt und ich da meine Heimat habe, dann versuche ich auch da so lang wie möglich dabei zu bleiben. Und wenn ich sage, ich mache die Spielzeit zu Ende, dann mache ich die Spielzeit zu Ende. Es sei denn, es kommt anders her, dann ist es halt so, aber letztendlich hatte ich früher nicht so die Ambition, wenn dann wechseln, so wie es bei den 05er damals zur Möglichkeit kam. Da hat es dann eventuell mehr Sinn gemacht, weil du dann in einem höheren klassischen Verein gespielt hast, wo du dann vielleicht doch ein bisschen was mitnimmst. Aber andere Angebote habe ich eigentlich abgelehnt. Jetzt im Trainergeschäft ist natürlich ein bisschen anders. Da ist dann, wenn du schon mal die ein oder andere Anfrage da. Da muss man dann auch abwägen, was will man denn?
Ja. Nee, kann ich verstehen. Hättest du dir, oder was hättest du dir selbst zu Zeiten, als du gespielt hast, mit deiner heutigen Erfahrung geraten?
Viel mehr an Technik zu arbeiten.
Okay.
Ich bin jetzt Zahn. Oh je, hätte ich mir einen anderen Not ausgesucht. Lionel Messi wäre wahrscheinlich besser gewesen. Also ich bin eher mehr aus der Laufbereitschaft Kraft gekommen und Verbissenheit. Da hätte mir vielleicht ein bisschen mehr, aber zur damaligen Zeit hat man da nicht so viel Wert gelegt. Wenn man sieht, was man früher trainiert hat, was du heute trainierst, sind Welten. Ja, früher, da hast du Kuppertests in der Vorbereitung 4, 5 Stück gemacht. Die machst du heute fast gar nicht mehr. Ja, die machst du anders, ja, alles mit Ball und alles mit Spielformen. Das gab es früher in der Zeit ja gar nicht. Da bist du gelaufen, Runden gelaufen, Runden gelaufen, Runden gelaufen. Du musstest mehr laufen wie alle anderen und fertig.
Ja, klar. Die Zeiten haben sich ja auf jeden Fall gewandelt. Kommen wir dann heute oder zu deiner heutigen Tätigkeit. Also du bist ja Trainer in der 4. Liga der Frauen, das ist die Hessenliga, ne?
Ja.
Beim MFCC Wiesbaden, wenn das so richtig ist, ne, mit den
Ja.
Buchstaben alles richtig ausgesprochen, ja super.
MFFC, Mädchen-Frauen-Fußball-Club.
Ja, sehr cool, ja, hatte ich damals einen Beitrag zugelesen und dadurch kam dann auch meine Idee, dich einmal anzusprechen, weil ich mich natürlich auch für Frauenfußball interessiere. Und so kam dann ja, die Kontaktaufnahme mit dir und ja, habe ich mich dann auch gefreut, dass du dich dann auch gemeldet hast. Ja, was denkst du über die Wit Entwicklung des Frauenfußballs und was war der ausschlaggebende Grund, diese Herausforderung als Trainer ja, anzunehmen?
Also Frauenfußball hat sich, denke ich, mega entwickelt. Zur damaligen Zeit, als der Frauenfußball so angefangen hat, ich meine, ich habe ja auch zeitlang meine Klassenkameradin war damals aus dem Amateurbereich zum FSV Frankfurt, der damals eine Hausnummer im deutschen Fußball war und war auch zur damaligen Zeit in der Frauennationalmannschaft. Also gegen die musste ich dann früher immer spielen, weil die im gegnerischen Verein war. Und wenn du jetzt heute siehst, welche Athletik da dran ist, welche Taktik dahinter drin ist, wie körperlich es doch schon weitaus mehr zur Sache geht. Ja, ich hatte ja dann in den 80er Jahren auch mal so 3, 4 Jahre das Vergnügen. Da hatten wir in Hochheim auch versucht, einen Mädchenfußball zu etablieren. Da hatte man eine Mädchenmannschaft, da waren das aber Kleinfeldmannschaften. Du musstest weit reisen bis nach Limburg unter der Woche.
Oh.
Und da hast du auf dem Minifeld gespielt, 6 gegen 6. Und ja, das ist dann schon schwierig. Und das Alter war zwischen 6 und 16 Jahre in der Mannschaft. Und wenn du jetzt heute guckst, gerade auch in dem Verein, wo ich jetzt bin, der ja rein nur Frauen- und Mädchenfußball hat, die auch das Standing haben. Von unten bis nach oben alles nur mit Mädchen und Frauen zu besetzen und auch sehr erfolgreich arbeiten. Also da hat sich schon eine Mega-Entwicklung beim Frauenfußball ist da zustande gekommen. Entstanden dahin, dass ich da überhaupt hingewechselt bin, ist eigentlich aufgrund einer Spielerin, die ich mal in Hochheim trainiert habe, in der Jugendmannschaft, die damals als Mädchen bei mir angefangen hat. Die ich auch gefördert habe, die immer wieder Spielzeiten bei mir bekommen hat. Die war damals auch so im D-Jugendalter, 8 bis 10 Jahre. Und die ist ja dann auch, die hat ja, glaube ich, dann auch über meine jetzige Mainz 05, das war früher die Schott, gespielt. Spielt dort beim MFC seit 3 Jahren und die haben einen neuen Trainer gesucht, die hat mich angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Und der Zufall wollte es, dass mein Traineramt im vorherigen Verein dann im gegenseitigen Einverständnis sich aufgelöst hat. Dann habe ich gesagt, ja gut, kann ich mir vorstellen. Gespräche waren gut und jetzt bin ich ein halbes Jahr Hessenliga-Trainer von den Frauen. Und das macht sehr viel Spaß. Frauen sind sehr intensiv bei den Trainingseinheiten dabei, mehr wie die Männer. Sie wollen die Aufgaben, die Übungen immer sehr, sehr genau vollrichten. Und das ist eine ganz andere Qualität dann in dem Sinn. Hinterfragen aber auch wesentlich mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich meine, bei den Männern ist es einfacher da. Und ansonsten ein bisschen anders trainieren musste aufgrund der Anatomie. Ja, wegen dem breiteren Becken und eventuell die Beinstellung, weil die haben ja doch sehr viele Kreuzbandrisse im Damenfußball. Und das nicht unbedingt von Schuhe und von den Plätzen kommt, sondern von der Belastung der Knie, des Trainings, muss viel Stabi-Übungen machen. Das ist so der große Unterschied, wo ich sage, zum Männerfußball. Ansonsten ist vieles gleich. Ja. Sind genauso lustig drauf wie Männer in der Kabine, feiern mega gerne, wie die Männer auch. Also in der Hinsicht passt das schon.
Okay, ja, schön gesagt. Ja, zur Kabine kommen wir dann auch gleich nochmal, aber vorher nochmal die Frage, was macht deiner Meinung nach einen guten Trainer aus?
Also ich habe es ja immer so gehandelt, nicht nur Fußball zu vermitteln, sondern auch soziale Kompetenz. Mir ist es immer sehr wichtig, dass man sich bei allem, was man auf dem Platz macht, respektvoll verhält, auch wenn es mal hitzig wird. Für mich ist es wichtig, dass man sich respektiert und nach dem Spiel sich in die Augen schauen kann, egal wie hitzig dann das Gefecht war. Und für mich ist das im Amateurbereich eine riesengroße Komponente, nicht nur taktisch oder als Fußballtrainer zu agieren, sondern auch eben die soziale Kompetenz weiter zu vermitteln und zu sagen, okay, ihr könnt euch auspowern, wir wollen Erfolg haben, aber immer noch im Rahmen und im Stil des Respektes.
Ja, sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Stimme ich dir auch zu. Jetzt komme ich nochmal genau auf die Kabine zurück. Da habe ich noch eine Frage für dich. Gibt es ein Lied, was vielleicht bei euch in der Kabine läuft und das vielleicht so die Hymne für euch ist oder euch zusätzlich pusht?
Ja,
Muss
gut,
jetzt
ich
nicht
muss
verraten,
natürlich.
das muss ja auch nicht, ne?
Nein, das Thema ist ja die, beim Frauenfußball ist es ja ein bisschen anders. Du gehst ja dann rein, wenn die Damen umgezogen sind und machst dann die Besprechung oder machst es vorher, dann umziehen. Und wenn du dann kurz vorm Spiel nochmal reingehst, ist ja auch, die haben auch ihre Rituale nach dem Warmmachen, bevor es aufs Spiel rausgeht. Also ich kann dir gar nicht sagen, ob die ein besonderes Lied haben. Also
Okay.
ich motiviere das über meine Art, ja, und versuche meine Stimmung in die Mannschaft reinzutragen. Und das andere kann ich dir gar nicht beantworten, weil das weiß ich gar nicht.
Ja. Nee, alles gut, ja, machst du ja auch gut. Ihr seid ja auch, glaube ich, ganz gut dabei, ne, was den bisherigen Verlauf der Saison angeht.
Ja, wir sind Dritte mit einem Spiel
Ja,
weniger
ja,
und
ja.
haben 5 Punkte Rückstand. Und die Schwierigkeit, die ich bei meiner Mannschaft habe, ich habe sehr viele Polizistinnen, die halt auch alle in einer Einheit sind und die alle 14 Tage nur zur Verfügung stehen. Ja. Also muss jeden Samstag eine neue Mannschaft zusammenbauen. Ja. Und dafür
Okay.
finde ich das schon eine Mega-Leistung. Ja.
Ja, definitiv. Aber dann sind die ja auch dann auch nochmal zusätzlich durch den Beruf schon recht fit, oder?
Ja klar, die bringen eine gewisse Fitness
Ja,
mit, die müssen
ja.
ja Sport machen, die müssen
Ja,
ja
ja,
auch mentale Stärke zeigen. Ja, ich meine,
ja. Ja.
was du da auf der Gas erlebst, ja, mit welchen Charakteren du in Berührung kommst, ist schon,
Ja.
glaube ich, eine Herausforderung für jeden Polizisten, ob weiblich oder männlich.
Glaube ich, ja. Ja, danke auf jeden Fall für die Einblicke, also in den Frauenfußball und ja, speziell dann ja, in deine Mannschaft, finde ich auch total interessant. Jetzt nochmal ein Switch zur EM in Deutschland. Ja, was denkst du über die Nationalmannschaft und die Chancen bei der EM daheim sozusagen? Und hast du einen Geheimfavorit?
Also sag mal, bei der EM ist es so, deutsche Nationalmannschaft momentan anzuschauen, ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. Da komme ich eigentlich wieder dahin zurück, was ich vorhin mal am Anfang erwähnt habe, dass du am Fernseher das Gefühl und das Gespür haben möchtest als Zuschauer oder auch im Stadion, dass die Jungs sich zerreißen. Das Gefühl kriegt man ab und zu mal nicht. Ich glaube aber bei einem Turnier, und wir sind ja eine Turniermannschaft, hoffe ich auch gerade, dass das erste Spiel positiv läuft und dass dann eine Euphorie hier in Deutschland schwappt, dass wir eine tolle EM sehen. Wie weit es für die Nationalmannschaft kommt, hängt ja auch von vielen Faktoren ab. Eine Mannschaft kann sich mega steigern. Das hat man ja schon öfters gesehen, egal wie schlecht sie jetzt halt vorher schon gespielt haben. Ich glaube, wenn die mal jetzt mal 2, 3 Wochen dann auch zusammenarbeiten, Qualität haben wir, muss man gar nicht sagen. Man muss halt jetzt nur noch als Einheit hinkriegen und wie gesagt, ein bisschen Spielglück, ein bisschen Glück in den Schiri-Entscheidungen und da kann man ganz weit kommen oder vielleicht sogar an der Port hochhalten. Also ich glaube, da ist im Fußball vieles möglich. Ich meine, siehe die Isländer vor vielen Jahren, die mit ihrer Art und Weise eine Euphorie entfacht haben, wo jeder das mega fand, ne? Und warum soll das auch nicht der Deutsche gelingen? Punkt.
Ja, vielleicht das
Aber
nächste.
Geheimfavorit habe ich keinen, okay.
Ja,
Also
ja,
dahingehend. Nicht.
ja.
Dafür ist in Europa, muss ich ganz ehrlich sagen, Europa ist schon die Dichte bei den Nationalmannschaften schon sehr, sehr hoch und sehr, sehr eng. Also
Ja, das stimmt. Ja.
wenn du da ein bisschen Glück hast und kommst vielleicht leicht rein und dann, wie eben schon erwähnt, du begeisterst dich und es läuft alles in den 3 Wochen oder 4 Wochen, wie es ist. Und dann. Aber die Dichte ist halt schon sehr hoch in Europa.
Ja, das stimmt, ja. Ja, mal sehen, ja, vielleicht das nächste Sommermärchen, wer weiß, wo die Reise hingeht. Dann
Ja.
kommen wir doch ja, noch zur nächsten Frage oder zu den nächsten 4 Fragen und dann kommen wir ja zur Nachspielzeit, wo ich dann nochmal die ein oder andere Entweder-oder-Frage stelle und dann, ja, haben wir dann auch unser Gespräch ja schon quasi beendet, obwohl ich auch noch länger mit dir sprechen könnte, aber ja, so ist es halt, ne? Die Zeit geht irgendwann rum. Ja, deswegen die Frage, was hast du damals gelernt, was du heute noch anwendest?
Im Fußball.
Ja, etwas, wo du sagst, das ist mir hängen geblieben und das wende ich heute noch an. Kann Fußball sein, kann auch was anderes sein. Also, ja.
Ja gut, du lernst ja eigentlich nie aus. Was du früher gelernt hast, das eine oder andere nimmst du immer mit. Ich habe früher gelernt, mich durchzubeißen. Das mache ich heute noch, ja, im Arbeitsleben, in meinem Sport, in meinen Hobbys, ja, also in der Hinsicht. Besonnen bleiben, auf dem Boden bleiben, auch das habe ich gelernt und mache es heute noch so. Aber du lernst ja auch in dem Alter heutzutage noch. Ja, ich meine, wenn jetzt gerade das Frauenfußball vorhin angesprochen, auch da lernst du wieder hinzu, anders sehr zu trainieren, anders sehr zu führen, anders die Ansprache zu halten. Und so ist es auch im privaten Leben. Du wirst ja jeden Tag neu konfrontiert mit Situationen, die du nicht eingespielt hast. Da musst du einfach mit deiner Art, mit deinem Charakter, mit deinen Vorzügen, mit deinen Nachteilen, die du auch hast, musst du damit klarkommen und musst damit umgehen.
Ja, ne, absolut. Man lernt ja nie aus. Genau, hast du ja schon gesagt. Gibt es etwas, was du nicht so gut kannst und wo du dich verbessern möchtest?
Oh, ich glaube, da gibt es einiges. Ich glaube, ich bin ganz schlecht, mich zu bewegen, so Dehnübungen, die habe ich früher sowieso auch immer gehasst, ja. Also ich bin ein sehr steifer Bock letztendlich, egal wie alt ich jetzt bin. Es gibt auch ganz schlechte Sachen. Also wie gesagt, ich kann nicht gern verlieren, ja. Ich
Ja.
bin auch mega ehrgeizig, wenn mir im Berufsleben ein Fehler passiert, da könnte ich mich selber zerreißen, ja. Also es gibt da ganz viele Dinge und ich glaube, die Antwort könnten meine Kinder und meine Frau viel besser beantworten, was ich da für negative Dinge habe vielleicht.
Okay, ja, klar. Man hat ja immer etwas, wo man sich noch verbessern kann. Das ist ja so ähnlich, ja, wie dass man nie auslernt. Ja, nächste Frage, wo siehst du dich in 2 Jahren?
Boah, keine Ahnung.
Die.
Also ich bin kein Mensch, der weitläufig plant. Ich lebe in dem Hier und Jetzt, klar. Du hast Termine übers Jahr, du hast Dings, ja, die planst du auch mit ein. Aber mir zu sagen, ich bin in 2 Jahren dort oder in 4 Jahren da, keine Ahnung. Also da mache ich mir nicht so viel Kopf. Wichtig ist halt, dass man gesund bleibt, dass die Familie gesund bleibt und alles andere ergibt sich dann. Und du hast ja im Leben, egal in welchem Alter, immer wieder neue Herausforderungen, neue Situationen. Es macht sich eine Tür auf, es geht eine andere Tür zu. Also in der Hinsicht keine langfristigen Planungen mehr. Früher vielleicht mal ein bisschen, wie viele Kinder willst du haben, willst du heiraten und so,
Ja, ja,
ja.
ja, ja, ja.
Aber heutzutage, nee.
Ja, ist
Kann
ja
ich ja im
auch
Moment nicht beantworten.
alles gut. Ist ja auch nicht mehr so eingefahren, dass man das nicht, manchmal weiß man ja nicht mal, was man in einem Jahr oder im nächsten Jahr macht oder wie sich die Dinge fügen. Ne? Deswegen sind die Fragen vielleicht dann auch nicht immer so, dass man sie beantworten kann. Alles gut. Ja, dann kommen wir doch zur letzten Frage. Kommen wir mal zu etwas, was nicht mit Fußball zu tun hat. Es sei denn, du antwortest jetzt mit der Stadionwurst. Also, was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen. Boah,
Ja.
da gibt es einiges, glaube ich. Ich esse gern Nudeln in alle sämtlichen Lagen. Ich esse gern Steaks. Ich esse gern Döner. Also da
Okay.
ist vieles dabei, was halt schmeckt. Und ja, ich bin jetzt auch kein Veganer oder Vegetarier, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich grill gern, esse gern Grillzeug. Also da gibt es einiges.
Okay, ja, cool. Ja, wunderbar. Ja, dann danke ich dir schon mal an der Stelle jetzt ja, für deine ja, ausführlichen Antworten und das angenehme Gespräch. Und jetzt kommen wir zur dritten Halbzeit, die Nachspielzeit, die Entweder-oder-Fragerunde. Vielleicht hast du das auch schon mal irgendwo anders gehört, gesehen. Also ich sage dir zwei Begriffe, ne, und du gibst einfach die Antwort, wo du zu tendieren würdest, ne?
Okay.
Ja. Wenn du es nicht beantworten willst, musst du dann irgendwie ausweichen. Da gucken wir mal. Aber so schlimme
Okay.
Fragen stelle ich nicht. Nein. Genau. Also fangen wir an. Waldlauf oder doch lieber die Spielform?
Beides.
Beides. Okay. 50-50. ja, du bist ja selbst Trainer und vorhin hatten wir auch schon den Namen Jürgen Klopp genannt. Thomas Tuchel ist ja auch bei den Mainzern gewesen, sowohl als auch beide, ne? Und ja, wen würdest du sagen, ja, für wen würdest du dich entscheiden, Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp?
Schwer zu sagen, weil Thomas Tuchel kenne ich gar nicht. Also klar vom Fernsehen und so weiter. Jürgen Klopp habe ich ja mal kennengelernt,
Ja.
auch wenn es nur für ein paar Minuten war. Also so von der Entfernung her würde ich jetzt eher Jürgen Klopp sagen.
Dann ja, was hast du lieber? Abendspiele mit Flutlicht oder Fritz-Walter-Wetter?
Eigentlich liebe ich Fritz Walter wieder, ja. Das ist so mehr mein Metier.
Okay, so als Verteidiger kann ich mir das auch schon irgendwie gut vorstellen, ne? Dass man
Genau.
da, ne, da kann man auch noch gut grätschen wahrscheinlich, ne? Ja.
Ja, ich musste Gott sei Dank nie viel grätschen, aber allein schon, dass du da runtergehst und den Ball vielleicht auch vor der Linie raulst und so weiter, bist pitschnass und trotzdem rennst du weiter. Das ist
Ja,
schon so mein Ding, ja.
glaube ich, ja, okay. Ja, nächste Frage. Taktikfuchs oder richtig coachen?
Richtig coachen.
Richtig coachen, okay. So, dann kommen wir nochmal zum Essen. Stadionwurst oder Hausmannskost?
Ist immer die Frage, was man ohne Hausmannskost alles versteht. Also es gibt schon geile Leberwurst und so ein Kram, das esse ich auch ganz gern. Aber eine gute Stadionswurst würde ich auch nehmen.
Ja, okay. Und dann zur vorletzten Frage. Ja, wir hatten ja beide Mannschaften auch schon genannt. Du hast selbst bei Mainz 05 gespielt und hast gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Jetzt natürlich die Frage, ich bin zwar Gladbach-Fan, aber Mainz 05 oder Eintracht Frankfurt?
Ja, das ist halt schwierig. Mainz 05 habe ich gespielt, ist mir ein sehr sympathischer Verein. Eintracht Frankfurt war ich mal, wie ich 5 Jahre alt war, Fan aufgrund meines Vaters, weil der Eintracht-Fan ist und mein Schwager ist Eintracht-Fan. Also ich würde sagen 50-50.
50-50, ja, ich glaube, gute Antwort. Auch wenn man in Hochheim wohnt, dann ist man ja genau dazwischen, ne? Ja,
Genau, ja.
ja. Ja, und dann die letzte Frage, das interessiert auch immer nochmal zusätzlich meine Follower und ich selbst bin ja auch Galatasaray-Fan. Weiß nicht, ob du damit auch was zu tun hast, türkischer Fußball. Ja, gibt es ja auch eine Rivalität in Istanbul, Galatasaray und Fenerbahce. Ja, würdest du deine Wahl treffen können oder wirst du auch 50-50 sagen?
Also ich glaube, da würde ich jetzt mehr auf Gala stehen.
Ja.
Aber das bedingt aus der Historie, weil sie mir eigentlich länger positiver im Kopf waren im Fußball als Fenerbahce. Das Fenerbahce ist erst, sage ich mal, so ein bisschen, ich glaube, der Daum war damals Trainer,
Genau, ja,
so ein
Christian Daum,
bisschen
ja.
mehr in den Fokus gerückt. Und Galatasaray ist eigentlich, was mich schon länger begleitet, auch allein durch die Jugendarbeit. Wenn du mit jungen türkischen Spielern spielst, ist der Großteil Gala-Fan, ne? Also dann eher
Ja,
Gala.
sehr gut, ja. Freue ich mich natürlich auch.
Hab ich Glück gehabt, ne?
richtige Antwort. Nein, alles gut. Ja, ist ja auch alles ein bisschen Spaß. Ne? Man nimmt sich da manchmal so ein bisschen auf den Arm, aber ansonsten soll ja immer alles friedlich bleiben. Ja, vielen Dank, Udo, auf jeden Fall für deine Antworten, für deine Zeit. Das war ja total angenehm, mich mit dir auszutauschen. Ist jetzt irgendwie Ewigkeiten her, dass wir uns überhaupt gesehen haben. Ne? Also von daher bin ich da echt froh, dass das geklappt hat. Ja, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, auch jetzt in der aktuellen Tätigkeit als Trainer mit deiner Mannschaft beim MFTC Wiesbaden, dass ihr da die Ziele erreicht, die ihr euch vorgenommen habt. Und ja, von daher hast du noch ein schönes Schlusswort, möchtest du noch jemanden grüßen?
Also erstmal auch vielen Dank für die Einladung, Nogai. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja, es ist jetzt mein zweiter Podcast, den ich mache. Ich habe mal einen gemacht mit meinem vorherigen Verein. Die haben das dann auch gemacht, über Instagram von mir weitergegeben. Ja, zur aktuellen Zeit würde ich natürlich, wenn das die Mädels dann auch hören, die ich jetzt momentan trainiere, grüße ich die mal von hier aus, dem MFC Wiesbaden, wo ich ja momentan als Trainer tätig bin, und wünsche dir vor allen Dingen für die Zukunft viel Erfolg. War mega cool, dich wieder mal gesprochen zu haben. Wir haben uns ja jetzt über Jahre nicht mehr gesehen und auch nicht mehr gesprochen, aber der Kontakt ist nie abgebrochen und es hat mich sehr gefreut. Danke.
Ja, danke. Ja, danke dir auch.
Das war der Podcast mit Udo Schreiber. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Podcasts oder folgt mir auf Instagram oder YouTube. Bis bald, euer Jagon.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.